Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag.
Auch meine Eltern kamen vor Jahren nach Deutschland.
Ja, meine Eltern
sind in dieses Land gekommen, damit unsere Kinder es einer besser haben. Meine Eltern sind damals nach Deutschland gekommen, weil in deren Land gab es Krieg.
Ein Chor aus Erfahrungen und Erinnerungen erzählt von Menschen, deren Eltern nach Deutschland emigriert sind, auch damit sie, die Kinder, es einmal besser haben sollten. Was aus den Träumen wurde und wie diese Träume das Leben ihrer Familien prägte, darum geht's in der neuen Theaterinstallation The Kids Are Alright in den Berliner Sophiensälen. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Unsere Kinder sollen es immer besser haben als wir, was in der westlichen Welt ein typisches Nachkriegskredo war. Das war und ist für viele Neuankömmlinge in diesem Land noch immer eine wichtige Losung. Aber was soll das eigentlich sein, dieses Besser? Welche Erwartungen, Träume und Vorstellungen hegen Eltern und Großeltern und wie lebt es sich für junge Migrantinnen und Migranten mit dieser Mitgift? Thema des neuen Stücks oder in diesem Fall eher einer Installation von Simone Dedi-Aivi. Gemeinsam mit ihren KomplizInnen zeigt die Theatermacherin ab heute die Installation The Kids Are Alright in den Berliner Sophiensälen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
Dieser Titel The Kids Are Alright, der hat ja eine ziemliche Geschichte auf dem Buckel. Ursprünglich ein Titel der Band The Who, der so klarstellen sollte, die Jugendlichen sind weit besser als ihr Ruf. Aber dann hat der Popphilosoph Dietrich Diederichsen 1992 ganz enttäuscht getextet, The Kids Are Not Alright, enttäuscht über eine Jugend, die ihm viel zu weit nach rechts abgedriftet war. Worauf bezieht sich ihr The Kids Are Alright?
Wir sind ja quasi die andere Seite dieser 90er Jahre Jugend oder auch eher Kindheit. Die meisten, die mit denen ich gesprochen habe, sind noch mal ein paar Jahre jünger, also haben ihre Kindheit in den 90ern erlebt. Und wir sind die Kinder, denen die Anschläge galten. Ich habe gesprochen mit vielen Menschen übers Aufwachsen in Deutschland und da gibt es einfach viele Geschichten und Erfahrungen, wie es eben ist, als Kind mit Rassismus und mit rassistischen Anschlägen konfrontiert zu sein, Gewalt zu erleben gegen die Eltern, gegen sich selbst.
Genau, also in diesem Stück, da hören wir eben nicht nur diese unterschiedlichen Lebensberichte und diese unterschiedlichen Beziehungen innerhalb der Familie, sondern auch ganz viele Erfahrungen werden da deutlich von Ausgrenzung, von Rassismus. Und es sind Berichte wie dieses Wertdeutschen.
Gab es schlechte Noten, gab es Schläge. So, das Zuhause war kein sicherer Ort. Und dann kam auch das andere, dass es waren auch die 90er Jahre, also es gibt diesen Sound, wenn ein Stein gegen deine Hauswand trifft. Es ist so, das ist so ein ganz spezieller Sound, so puff, puff, puff. Ja, das gab's häufig.
Das fand ich unglaublich berührend, weil so lakonisch erzählt. Das ist eine typische Szene aus der Eifel in den 90er Jahren. Also würde man überhaupt nicht für möglich halten in einem kleinen Dorf in der Eifel. Würden Sie denn sagen, diese Erfahrungen von Hass und Fremdenfeindlichkeit haben sich möglicherweise doch in den letzten Jahrzehnten irgendwie verändert, die Situation hat sich möglicherweise doch verbessert?
Na, worauf wir gekommen sind, also mit den Menschen, mit denen ich jetzt für diese Installation gesprochen habe, ist, dass wir eben so unsere Kindheit erlebt haben und jetzt in dem Alter sind, dass wir selber Kinder haben oder mit Kindern umgehen, die betreuen, mit denen zu tun haben und denen jetzt die Anschläge von Halle und Hanau erklären müssen. Und dass da viel an eigenem Ballast, an eigenem Erleben nochmal hochkommt. Auch die Frage, wie hätten wir selbst uns gewünscht, dass unsere Eltern was erklären, wie sie uns beschützen? Wie hatten wir, die wir auch hier geboren und aufgewachsen sind, vielleicht auch das Bedürfnis, unsere Eltern zu beschützen, als Menschen, die die immer so dazwischen standen, vielleicht nicht nur sprachlich, sondern auch gesellschaftlich, aber versucht haben zu übersetzen für ihre Eltern, für die Deutsch nicht die sogenannte Muttersprache war und auch das reinleben in die deutsche Gesellschaft. Für die war das natürlich viel schwieriger als für uns, die wir so entweder hier geboren wurden oder quasi klein und anpassungsfähig hierher kamen.
Es ist, fällt mir gerade ein, ja auch so eine Erfahrung, die Millie Kiak in ihrem neuen Buch Frau sein ganz eindrucksvoll schildert. Also genau dieser Spagat, den Eltern ja aber auch keine Schwierigkeiten bereiten zu wollen, aber möglicherweise auch wirklich schon mit einer ganz anderen Haltung gegenüber dieser Gesellschaft dazustehen als die Eltern, die einen ja auch möglichst unauffällig und da irgendwie durch gut rutschen sehen wollten, zu etablieren. Wie war denn Ihre Erfahrung jetzt mit dieser Installation? Sie haben 5 Expertinnen, Experten berufen. Was für eine Expertise haben die mitgebracht?
Also ich wollte eben nicht nur, wie es so oft gemacht wird, mit Menschen über ihre eigenen Rassismuserfahrungen reden und so sagen, ey, wie war denn das bei dir im Kindergarten? Ich glaube, davon gibt es auch genug Erfahrungsberichte. Sondern ich wollte Menschen, die auch mit einem analytischen Blick drauf schauen, die tatsächlich eine Expertise mitbringen, ein Fachwissen. Und so sprach ich mit einem Autoren und Theaterkollegen, mit eben Dante Nienf, dessen O-Ton wir auch eben gerade gehört haben, der schon zum Thema gearbeitet hat, nämlich zu Rostock-Lichtenhagen. Dann sprach ich mit einer Psychologin und Familientherapeutin, einer Erzieherin und Soziologin und einem Historiker, jemandem aus der politischen Bildungsarbeit und einer antifaschistischen Aktivistin. Und uns war es wichtig, in den Gesprächsrunden, die wir auch gemacht haben, auch voneinander zu lernen. Und nicht nur, dass wir alle aus unterschiedlichen Communities kommen und deshalb unterschiedliche Formen von Rassismus erlebt haben. Es war auch vieles erschreckend ähnlich. Mhm. Sondern, dass wir auch geschaut haben, okay, wie können wir uns eigentlich mit der jeweiligen fachlichen Perspektive darin unterstützen. Und so sind sehr harte, aber ich würde sagen, in der Form und im Beisammensein sehr stärkende, empowernde, schöne Gespräche entstanden. Und wir alle dachten, ja, wir reden eigentlich viel zu wenig darüber und tauschen uns zu wenig aus. Über das Persönliche, aber auch mit eben diesen unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven zu dem, was man dann dazu gelernt hat im Nachhinein.
Nun handelt es sich diesmal eben um kein Theaterstück, sondern um eine Installation. Und das ist ja wahrscheinlich Corona geschuldet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie läuft das genau ab? Also wie viele Menschen können da zeitgleich genau diese Installation angucken, anhören? Wie muss man sich das vorstellen?
Aha, zeitgleich können 15 Personen in den Raum. Und wir haben alles tatsächlich so angepasst und geregelt, dass sich Leute da gut und sicher drinnen bewegen können und trotzdem ein gutes Kunsterlebnis haben. Na, da gibt es zum Beispiel die Entscheidung, dass alle Zuschauerinnen Kopfhörer tragen, einfach weil die Lüftung die ganze Zeit läuft in den Sophienseelen und wir trotzdem wollen, dass alle ein gutes Klangerlebnis haben und die Stimmen meiner Protagonistin auch gut rüberkommen. Man betritt eine Art Spielplatz. Es gibt ein Karussell in der Mitte, auf das man sich setzen kann, mit dem entsprechenden Abstand natürlich. Und so ein bisschen durch die Geschichten dreht. Wir als diejenigen, die Gespräche geführt haben, die Texte zusammengetragen haben, sind nur im Video zu sehen. Oder was heißt nur? John Seitz hat eine wunderschöne Videoinstallation da für uns gebaut. Genau. Die Entscheidung war so ein bisschen, es ist gerade so schwer zu arbeiten und nicht so genau zu wissen, ne, wenn ich dann zu meiner Premiere komme, welche Maßnahmen, Regeln gelten dann, was ist dann das Richtige zu tun? Und da mir das Thema sehr am Herzen liegt, wollte ich einfach, dass alles so sicher gebaut ist, dass es auf jeden Fall nach außen getragen werden kann.
Simone Dedeaivi schreibt Texte und macht Theater aus schwarzer feministischer Perspektive. Gemeinsam mit ihren KomplizInnen zeigt sie von heute an die Installation The Kids Are Alright in den Sophiensälen in Berlin. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Danke.
In der Arte Mediathek, da gibt es aktuell einen wahren Geheimtipp zu sehen. Das ist ein halbstündiger Film, der schon eine kleine Festivaltournee hinter sich hat und schon diverse Preise gewonnen. Zum Beispiel den Goldenen Reiter beim Filmfest Dresden. Der Film heißt Masseltoff Cocktail und gedreht hat ihn Arkadi Kayet gemeinsam mit Mickey Patsch. Es geht darin um das Bild, das Deutsche von Juden haben. Oder besser gesagt um das Bild, das der deutsche Film von Juden hat. Mein Kollege Matthias Dell hat den Film gesehen.
Ich bin Dima. Dimitri Liebermann. Ja, aber an mich russisch-jüdischen Passdeutschen denken die meisten natürlich nicht, wenn sie das Wort Jude hören. Vielleicht liegt es daran.
Sagt die Hauptfigur in Masseltoff Cocktail. Und dann tauscht der Junge das Basecap gegen eine Kippa, aus dem Bild verschwindet die Farbe, elegischer Chorgesang assistiert dem Kriegslärm und der Schüler flüchtet vor der schwankenden Kamera in einen Kellereingang.
Da deutschen Filmen werden Juden meistens nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Wir schlagen selten zurück,
erklärt Dima weiter. Aber dann weicht die Angst in seinem Gesicht einem herausfordernden Lachen.
Ist doch geil, oder? Aber so ein Film ist das hier nicht.
Das ist die Ansage, die Mazel Tov Cocktail macht. Und dass dieses Selbstbewusstsein berechtigt ist, hat auch viel mit dem Grinsen zu tun, mit dem es ausgesprochen wird. Alexander Wertmann spielt Dima als souveränen Guide durch den Hindernisparcours, der Jude sein in Deutschland heute bedeutet. Wo lauter Projektionen lauern, aus der eigenen Familie und Community, vor allem aber von nicht-jüdischen Deutschen. Da ist das schlechte Gewissen des Mitschülers.
Ich bin Marcel aus der 10B. Also, in meiner Familie gab es keine Nazis. In meiner Familie gab es keine Nazis.
Oder das falsche Wohlmeinen der eigentlich verständnisvollen Lehrerin Frau Jachthuber.
Ich bin im Sommer auch in Israel gewesen. Ja, das ist toll, was ihr euch da aufgebaut habt.
Ja, aber ich bin ja gar nicht aus Israel.
Was ich dich unbedingt fragen wollte.
Dass die Lehrerin die lakonische Korrektur von Dima überhört, um ihn um ein Referat zum Thema Shoah anhand seiner Familiengeschichte zu bitten, ist der Witz in diesem Film. So führt Mazel Tov Cocktail elegant vor, was eine Fremdzuschreibung ist. Wie die Leute ein Bild haben wollen von Juden in Deutschland, das ihnen passt, auch wenn es nichts mit der Realität zu tun hat.
Das Erste, woran Frau Jachthuber denkt, wenn sie das Wort Jude hört, ist, dass ihre Vorfahren meine Vorfahren umgebracht haben. Aber wieso eigentlich immer nur Holocaust? Wieso halte ich nicht ein Referat über gefüllte Fisch?
Um den Unterschied sichtbar zu machen zwischen Fremd- und Selbstbild, greift Mazel Tov Cocktail in die Trickkiste des Theaters. Dima durchbricht die vierte Wand, spricht immer wieder direkt in die Kamera. Zum Publikum. So macht er uns zum Vertrauten, zur Komplizin seiner Weltwahrnehmung. Er kommentiert die kommunikativen Unfälle, die ihm etwa mit Marcel aus der 10B passieren.
Dima!
Was soll denn das? Wenn Leute einen Typen wie mich treffen, fangen sie an, mich mit ihren Familiengeschichten vollzulabern. Aber wieso treffe ich eigentlich nur Leute ohne Nazi-Opas?
Solche Fragen beantwortet der Film wiederum wie ein YouTuber. Statt die nüchternen Fakten mühsam in Dialoge zu zwingen, die sich Figuren dann gegenseitig mühsam erzählen müssen, wie das etwa im Tatort Standard ist, übernimmt eine gelbe Grafik die Hoheit übers Bild und eine sonore Sprecherstimme erläutert:
69% aller Deutschen glauben, dass ihre Vorfahren nicht unter den Tätern des Zweiten Weltkriegs waren. 29% glauben, dass ihre Vorfahren Opfern geholfen haben, zum Beispiel indem sie Juden versteckten. Tatsächlich waren es unter 0,1%.
Mazel Tov Cocktail von Arkadi Kayet und Mickey Patsch ist also durchaus ein Lehrfilm. Aber Mazel Tov Cocktail überzeugt auch als Filmfilm, also ästhetisch. Das kann man bei der dramatischen Klammer der Handlung sehen, die sich Kayet mit Merle Kirchhoff ausgedacht hat. Dima raucht mit Freundin Michelle auf der Schultoilette. Die wird im Gehen von Tobias beleidigt. Daraufhin schubst Dima Tobias vor das Pissoir.
Alter, das, was man früher mit dir gemacht hätte?
Und als Dima nachfragt,
was denn?
Spielt ihm Tobias den Tod in der Gaskammer vor. Und der Darsteller Matteo Wansing-Lorio macht das sehr gut, weil er die Lust an der Demütigung zeigt. Das Machtgefühl, das ihm sein Schmierentheater verschafft. Sich mit vollgepisster Hose durch den Rückgriff auf früher dennoch über den anderen erheben zu können. Ist natürlich nur
Spaß, Mann.
Für Dima nicht. Der haut ihm eine rein. Und das ist der Konflikt des Films. Dass Dima sich entschuldigen soll bei Tobias, was Dima nicht will, weil Tobias hier der Aggressor ist und Dima sich lediglich gewehrt hat. Und damit diese Idee plausibel wird, ist es wichtig, dass der Film nach dem Schlag nicht triumphiert, sondern bei Dima bleibt, der aufgeregt ausatmet und guckt, als sei er erschrocken über sich selbst. Ein schönes Detail, das Mazel Tov Cocktail von jüdischen Rachefiktionen wie Inglourious Basterds unterscheidet.
Sagt Matthias Dell über Mazel Tov Cocktail, ab jetzt zu sehen in der Arte Mediathek. Mehr als 1 Million Menschen kommen jedes Jahr auf die Berliner Museumsinsel, um sich den prächtigen Pergamon-Altar aus dem 2. Jahrhundert anzusehen. Gestern Abend nun wurde bekannt, dass Unbekannte im Pergamon-Museum und in weiteren Ausstellungsräumen auf der Berliner Museumsinsel ungefähr 70 Kunstwerke beschädigt haben. Und zwar bereits vor Wochen, am Tag der Deutschen Einheit nämlich. Die Polizei und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bestätigten entsprechende Medienberichte und luden heute Mittag zu einer Pressekonferenz. Meine Kollegin Claudia van Laak war dabei und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Frau van Laak.
Hallo Frau Ufer.
Wie lief das Ganze heute ab?
Also wir wissen inzwischen, an diesem 3. Oktober waren 3000 Besucherinnen und Besucher in den Häusern auf der Museumsinsel. Also einer oder mehrere von diesen 3000 waren die Täter. Wir wissen, dass es irgendwann geschah in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, sehr vage. Und es wurden insgesamt 63 Objekte beschädigt. Sie wurden ja bekleckert, besprüht, bespritzt mit einer Flüssigkeit, die war nicht ätzend, farblos. Also es war kein Farbanschlag, sondern eine ölige Flüssigkeit. Wie das passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht mit einer Wasserpistole. Ganz wichtig, es ist kein Muster erkennbar. Also der oder die Täter haben sich wohl nicht einzelne Objekte herausgesucht. Und es gibt auch kein Bekennerschreiben. Aha. Hören wir mal Friederike Seifert. Sie ist die Direktorin des Ägyptischen Museums.
Es ist tatsächlich so, dass ich Ihnen jetzt nicht sagen würde, es sind herausragende Exponate. Es sind für uns, das sind alle meine Kinderchen und die habe ich alle lieb. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass das, was Sie wahrscheinlich als die absoluten Spitzenexponate bezeichnen würden, dass davon jemand betroffen war. Der oder die Täter sind relativ ziellos und auch nicht mit einem ganz besonderen Blick auf die Dinge durch das Haus gegangen.
Soweit Friederike Seifert. Die Höhe des Schadens ist noch nicht ermittelt. Klar ist allerdings, die meisten dieser 63 Objekte, die waren tatsächlich nicht versichert.
Mhm. Nun gab es ja vor, ich glaube, 3,5 Jahren auf der Museumsinsel schon mal ein spektakuläres Verbrechen. Im März 2017, da war ja diese Münze Big Maple Leaf mit einem Wert von fast 4 Millionen Euro aus einer Vitrine gestohlen, mit einer Schubkarre abtransportiert, dann auf einem Rollbrett. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wie gut denn die Kultur Schätze durch die Stiftung überhaupt gesichert werden auf der Museumsinsel. Was sagen denn die Verantwortlichen an der Stelle?
Ja, sie sagen, dass es Videokameras gab. Die Videokameras haben viele Stunden lang das gesamte Geschehen aufgenommen und das Material ist ausgewertet worden. Aber, so heißt es, auf diesen vielen Stunden Material, da war gar nichts drauf. Merkwürdig. Aha. Eine zweite Merkwürdigkeit, der Sicherheitsbeauftragte der Stiftung sagte soeben, es seien genügend Mitarbeiter vor Ort gewesen, dann fragt man sich natürlich, ja, warum ist das nicht erkannt worden? Erst im Nachhinein seien die Taten von einer Aufsicht entdeckt worden. Dann hieß es noch, das Sicherheitskonzept werde jetzt überarbeitet. Es habe bereits im Sommer großen Vandalismus gegeben im Außenraum rund um die Museen. Und dieser Vandalismus habe sich jetzt im Innern fortgesetzt. Mhm. Das so die Aussagen der Stiftung.
Frau van Laak, von Vandalismus ist da die Rede. Jetzt haben wir ja überhaupt noch nicht über die möglichen Täter gesprochen. Und da wird ja aber schon munter spekuliert, dieses Datum, 3. Oktober. Das ist natürlich ein neuralgisches. Auch der Pergamon Altar ist offenbar für manche Kreise schon lange eine Art rotes Tuch. Also Verschwörungsideologe Attila Hildmann hatte zum Beispiel in einer Chatgruppe geschrieben, dass sich im Pergamon-Museum der Thron des Satans befinde. Nicht zufällig ganz in der Nähe des Privatwohnsitzes von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gab es auf dieser Pressekonferenz möglicherweise auch Spekulationen, wer denn hinter diesen Anschlägen stecken könnte?
Dazu haben natürlich alle ihre Fragen gestellt und das Landeskriminalamt hat gesagt, wir beteiligen uns nicht an solchen Spekulationen. Nur eben so viel, dass es hieß, dass es sich nicht um gezielte Anschläge auf bestimmte Kunstwerke handeln soll. Also man kann da kein Muster erkennen. Man kann nicht sagen, es sind nur zum Beispiel islamische Kunstwerke beschädigt worden oder beispielsweise nur Kunstwerke, auf denen nackte Frauen beispielsweise dargestellt sind. Nein, ganz im Gegenteil. Kein Muster erkennbar und deshalb, so ist bislang meine Einschätzung, geht auch die Stiftung davon aus, kein gezielter Anschlag, sondern ein Akt des Vandalismus.
Aha. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben 63 Objekte im Pergamonmuseum und an weiteren Standorten auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Polizei ermittelt. Unsere Kollegin Claudia van Laak war das mit den neuesten Informationen zum Fall. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Und wir halten Sie natürlich hier im Programm auf dem Laufenden, auch auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Beim Begriff Herrenmagazin, da ahnt jeder sofort, was gemeint ist. Das sind Hefte, in denen es zwar auch mal um Technik, Autos oder Reisen geht. Das eigentlich Charakteristische sind aber die Fotostrecken mit den, wie meine Mutter sich immer ausdrückte, nackten Tanten. Klassische Frauenzeitschriften dagegen bestechen ja seit Jahrzehnten mit einer Mischung aus Rezepten, Modestrecken, Diät-Tipps und Psychothemen. Seit einigen Jahren gibt es immer mal wieder Versuche, ein Erotikmagazin für Frauen zu etablieren. Jetzt ist mit dem Heft Perfumed Garden ein neues Heft am Markt. Die erste Ausgabe war bereits ein großer Erfolg, ratzfatz vergriffen. Jetzt kommt die zweite Ausgabe in den Handel und die Chefredakteurin Nadine Schley ist jetzt mein Gast. Herzlich willkommen im Kompressor.
Vielen Dank.
Dieser Tage ein Heft zu gründen, so ein Heft herauszugeben, das ist ein riesengroßes Wagnis. Warum haben Sie es trotzdem getan?
Ein Wagnis für wen?
Na, für die Macherin, oder? Ist das nicht wirklich? Also finanziell ist es schon, ja, es hat es durchaus in sich, oder?
Meinen Sie jetzt wegen Corona oder meinen Sie jetzt allgemein? Wegen der Print-Situation?
Ja.
Ja, aber ich glaube, für dieses Thema ist die Zeit nie besser gewesen. Zum einen durch Corona, weil gerade zu Hause im Lockdown mit dem Partner wird man gezwungen, über Sexualität nachzudenken. Ich glaube, es gibt auch ganz kreative Möglichkeiten jetzt auch für Paare zum Beispiel, die auf Distanz leben, also in einer Fernbeziehung, was machen, um jetzt Nähe und Verbundenheit herzustellen. Ich glaube, deswegen ist auch der Umsatz dieser ferngesteuerten Sextoys so groß gewesen im Lockdown.
Ja.
Und ganz ehrlich, dadurch, dass wir Anzeigen Partner von der ersten Stunde an hatten, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich das nicht lohnen würde.
Ich bin so ein bisschen am Überlegen, es gab ja mal so eine Art Pendant zum Playboy, eben mit nackten Männern. Da waren, glaube ich, soweit ich informiert bin, die Kunden dann hauptsächlich homosexuelle Männer. Es gibt diese Zeitschrift Separé, die hat schon im Titel im Grunde dieses, das ist alles ganz geheim hier, Muschebubu und so. Wie wollen Sie sich unterscheiden von diesen beiden?
Unser Ansatz ist ein ganz anderer. Ich würde nie, nur weil das der Playboy jahrelang gemacht hat, Männer nackt als Objekte sexualisieren in einer Zeitschrift. Ich glaube, über diese Zeit sind wir hinaus. Und zudem ist es so, dass wir in Perfume Garden keine Beiträge zusammenschreiben, sondern wir wollen ja authentisch und unvoreingenommen über Sexualität sprechen. Deswegen schreiben unsere Autorinnen über das, was sie erfahren und erlebt haben. Also über ihre Fantasien und über ihre Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Sexualität.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich habe ihr Editorial gelesen und das ist schon so ein großes Plädoyer für das Experiment, für was wagen, Polyamorie, 3 bis 4 Mal Sex pro Woche müsste doch eigentlich drin sein. Im Heft selbst geht es dann um die Freuden des flotten Dreiers, wobei mir auffällt, dass allein diese Terminologie wahrscheinlich schon wieder aus den 50er Jahren und von meiner Mutter stammt. Aber tatsächlich habe ich so den Eindruck, das ist super für junge Frauen, die echt noch was vor sich haben, aber so für mittelalterliche Damen, sei es jetzt in hetero- oder in homosexuellen Beziehungen, die lange dauern. Das ist so ein bisschen unrealistisch. Oder im Gegenteil, da kommt schon wieder so ein bisschen dieser Leistungsdruck auf. Mann, nach dem Motto, du hast ja ein langweiliges Leben, warum machst du denn nicht? Hast du denn nicht irgendwie 3 bis 4 Mal Sex pro Woche?
Genau, ich bin ja auch über 40 plus. Insofern ist das Editorial auf jeden Fall mit dem Augenzwinkern zu lesen und auch zu genießen. Und es ist schlichtweg auch die Aufforderung, Sex neu zu denken. Denn ich bin damit groß geworden, dass wir in unserer Gesellschaft Sex immer in zwei Extreme denken. Zum einen Trieb und Lust, zum anderen Fortpflanzung. Aber es liegt ja auch noch so viel dazwischen. Das ist ja, Sex ist ja die intimste Kommunikation, die mir passieren kann. Und ich rede ja auch nicht vom Sex, der mir passiert als Frau, auch mit einem Augenzwinkern, sondern ich rede vom Sex, der wirklich Spaß macht. Und ich glaube, da können dann oder da würden dann auch mehr als einmal pro Woche bei rumkommen.
Interessant ist, dass es Ihnen wirklich ganz viel um richtige, echte Aufklärung geht. Um die Tatsache, wie zentral eine Klitoris für den weiblichen Orgasmus ist, um den Unterschied zwischen Vulva und Vagina. Warum ist dieses Wissen für Sie unerlässliches Fundament für eine größere weibliche Lust?
Zum einen müssen wir lernen, unsere Körperteile zu benennen, weil wie sollen wir sonst unsere Lust formulieren, gegenüber uns selbst, aber auch gegenüber unserem Partner. Zum anderen bin ich erschrocken darüber, wie große Zeitschriften, die wirklich, weiß ich nicht, ein Million Publikum haben, wie zum Beispiel die Cosmopolitan, das weibliche Geschlecht nicht richtig benennen. Also die reden immer noch von Vagina statt von Vulva. Und das macht mich tatsächlich auch ein Stück weit wütend, weswegen wir die Sexfakten etabliert haben.
Nachzulesen in den Perfumed Garden im neuen Heft. Die neue Ausgabe kostet 7,50 Euro. Ist am ausgesuchten Kiosk zu erhalten. Und Nadine Schley ist die Blattmacherin. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Ich danke sehr.